0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Novak Djokovic gewinnt zum 7. Mal die Australian Open. In einem hoch einseitigen Finale besiegt er Rafael Nadal klar in 3 Sätzen und erhöht im Head-to-Head der beiden auf 28 zu 25. Es ist Djokovics 15. Grand-Slam-Titel und der 3. hintereinander. Er hat die Chance, bei den French Open den 2. Nole-Slam zu schaffen. Rafael Nadal bleibt nur die Rolle des Zuschauers mit dem besten Platz im Stadion. Herzlich willkommen zum letzten Daily Down Under von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Und sonst ansonsten nicht zu Superlativen aufgelegt, aber heute doch auch halbwegs beeindruckt, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das war schon eine ziemliche Abreibung, oder?
Kann man so sagen. Ich las irgendwo gerade noch, dass es dass Djokovic damit jetzt der einzige Mann ist, der es geschafft hat, in 3 Grand Slam-Finals hintereinander oder siegreichen Grand Slam-Finals hintereinander ohne Satzverlust zu bleiben. Und so dominant, so klar fühlte sich das auf jeden Fall an. Djokovic war beim Maximum oder sehr nah beim Maximum angekommen. Nadal nicht ganz. Und das Spannende, du hattest gerade das Head-to-Head angesprochen. Ich hatte es heute auch nochmal gesehen. Mit diesem Sieg liegt es seit Madrid 2009 bei 24 zu 11 für Djokovic. Und das kann man schon relativ klar nennen. Und so fühlt sich das zwischen den beiden mittlerweile auch an.
Wir müssen heute gar nicht so richtig viel über den Spielverlauf sprechen, weil der war klar und der spricht für sich 6-3, 6-2, 6-3 heißt es am Ende für Novak Djokovic. Wir wollen heute so ein bisschen mal tiefer reingehen und versuchen zu erklären, wie es Novak Djokovic macht, dass er ein ganz übles Matchup im Moment für Rafael Nadal ist, so seit ein paar Jahren schon. 2013 hat Rafael Nadal seinen letzten Satz auf Hartplatz gegen Novak Djokovic gewonnen und wie er es gemacht hat, dass es alles so einfach ausgesehen hat. Wir haben dieses Match gesehen jetzt heute. Von der ersten Sekunde an war Rafael Nadal im Hintertreffen und Novak Djokovic hat eigentlich von der ersten Sekunde an aufs Gas gedrückt. Das Problem, was Rafael Nadal hatte oder heute hatte und was er in den letzten Runden nicht hatte, sein Spin machte überhaupt nichts. Der Rückhand-Topspin machte nichts. Den hat eher Djokovic zum Frühstück genommen. Der Vorhand-Topspin, der sonst alle anderen raustreibt, auch der hat Novak Djokovic heute überhaupt keine Probleme bereitet. Wir müssen nach den Gründen suchen, woran das liegt, dass Novak Djokovic mit dieser Art von Spiel keine Probleme hat, wo alle anderen im Moment noch so ein bisschen auf Granit beißen.
Ich glaube, eins müssen wir erstmal feststellen. Novak Djokovic hat sehr gut serviert. Und das bildet natürlich die Grundlage für alles, weil er schnelle Punkte gewinnt, weil er dadurch im Match hier eigentlich immer vorgelegt hat, weil dadurch natürlich auch das Selbstvertrauen steigt, weil er weiß, er kann sich darauf verlassen. Und das ist im Endeffekt der größte Wandel, den wir bei Djokovic in den letzten Jahren gesehen haben. Federer und Nadal haben sich immer wieder ein bisschen den Gegebenheiten angepasst. Djokovic hat es nicht unbedingt gemacht von der Grundlinie. Er spielt eigentlich dasselbe Spiel wie vor 5, 6, 7, 8 Jahren, nur beim Aufschlag. Da hat er halt so zugelegt. Und ich glaube, es muss man herausstreichen, wie gut er heute war, wie gut natürlich auch sein Return war. Den hat er immer schon auf diesem hohen Niveau drauf gehabt. Heute hat er Nadal im Endeffekt komplett entzaubert, was das anging, weil er einfach in der Lage ist, den ersten wie zweiten Aufschlag super tief in den Court zurückzubekommen. Nadal hatte seit der zweiten Runde den Aufschlag nicht mehr verloren. Hier hat es 5 Minuten gedauert, dann war der Aufschlag weg. Und ich glaube, das müssen wir erstmal festhalten. Aufschlag, Return haben gepasst und das legt die Grundlage für alles andere, was wir sehen. Warum ist so ein schlechtes Matchup? Ich denke, heute hat man es an zwei Sachen gesehen. Oder drei. Die dritte hat Nadal nachher erwähnt. Fangen wir mal an. Die erste war, er steht wirklich ziemlich nah an der Grundlinie oder im Feld drin. Wir hatten diese Statistik auch von ESPN vertweetet, wo man eben sieht, dass er in den Matches zuvor einen guten Teil der Ballwechsel hinter der Grundlinie verbracht hat. Nicht so weit wie Nadal, aber schon hinter der Grundlinie. Heute war eine Mehrzahl der Zeit in der Grundlinie drin oder im Spielfeld drin. Und dadurch kann er natürlich wirklich den Spin etwas entschärfen, weil er muss nicht warten, bis der Spin hoch abgesprungen ist, was weiß ich, auf Schulter oder auf Kopfhöhe, sondern er nimmt ihn einfach etwas früher. Davon abgesehen, dass der Spin natürlich auf dem Hardcourt einfach nicht so weit abspringt, wie er es zum Beispiel auf dem Sand tut. Und dadurch hat er den Spin quasi entschärft, bevor er gekommen ist. Das andere ist, jedes Mal, wenn Nadal ihn weit, weit rausgetrieben hat in die Ecken, dann war er da. Und das kann er eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Er kann da hinsprinten, dann sieht man diese großen Djokovic-Schritte. Er kann wirklich hintrippeln. Dann ist er noch ein bisschen früher fast am Ball dran, kriegt ihn dann wieder mit Tiefe und mit Winkel zurück. Und das Dritte hat Nadal selber erwähnt. Nadal war heute nicht gut genug in der Abwehr. Und wenn er nicht gut genug ist in der Abwehr, dann kann er eben auch nicht selber so diesen Druck aufbauen. Oder dann kann er in diesen langen Rallyes eben nicht so mithalten. Und ich glaube, diese drei Gründe zusammen mit Aufschlag und Return, das waren so ein bisschen das Entscheidende, was heute passiert ist.
Ein einziger Ballwechsel ist für mich exemplarisch für dieses gesamte Match. Das war der erste Punkt im zweiten Satz. Nach diesem ersten Punkt im zweiten Satz habe ich mich quasi abgewendet von diesem Spiel, weil ich davon nichts mehr erwartet habe, beziehungsweise nicht mehr erwartet habe, dass Rafael Nadal das noch dreht. Das war der erste Punkt im zweiten Satz. Djokovic bekam eine lange, lange tiefe Rückhand von Rafael Nadal und er musste nicht zurückgehen, sondern er sprintete hin und das machte er, wie du gesagt hast, mit seinen langen, großen Schritten, ließ sich nicht zurücktreiben und blieb auf dieser Grundlinie stehen und spielte dann quasi einen Rückhandwinner zurück und ließ dann Rafael Nadal staunend zurück. Das war für mich exemplarisch für dieses gesamte Match. Und wenn man so ein bisschen darauf achtet, dann sieht man einfach immer, immer wieder, wie Djokovic diese Grundlinie nicht freigibt. Wenn es gehen würde und du ihn festketten würdest an der Grundlinie, er hätte keine großen Probleme, dieses Spiel trotzdem halbwegs aufrechtzuerhalten, weil er es schafft, mit seiner guten Bewegung, mit seiner fantastischen Bewegung, sich nicht raustreiben zu lassen, weil er es schafft, die Rückhand ganz früh zu nehmen und dann ja auch mit dem gleichen Tempo wieder zurückzunehmen, sodass der Ball dann für Rafael Nadal dann auch unerreichbar wird. Es ist so ein bisschen, er bekommt ihn mit der gleichen Geschwindigkeit zurück und dann mit weniger Schnitt und Rafael Nadal steht da und macht dicke Backen, weil er diese Bälle dann nicht wieder zurückbringen kann. Und das ist ein Gegner, beziehungsweise ein Spiel, auf das Rafael Nadal ganz, ganz selten trifft?
Ich glaube, als er damals anfing, vor ein paar Jahren mit unserer Sendung, da haben wir Djokovic immer den Grundliniengeneral genannt, weil er dort natürlich wirklich einfach wie so ein Herrscher steht. Und ein Herrscher, der sich in keinster Weise zurücktreiben lässt. Und es ist ein Spiel, was man in dieser Perfektion einfach sehr, sehr selten sieht. Früher war das Viktoria Azarenka auf der Damenseite, aber da haben die Verletzungen und Pausen dazu beigetragen, dass sie das so nicht mehr kann. Und ansonsten auf diesem Niveau ist niemand dazu in der Lage. Wir müssen natürlich einfach sagen, Djokovic ist ein herausragendes Talent. Djokovic hat viel Zeit in seiner Kindheit und Jugend, soweit ich das verstehe, damit verbracht, Ski zu fahren. Dadurch kommen diese sehr rhythmischen Bewegungen, wo er dann eben in der Lage ist, auch die Balance zu halten und Bälle zurückzubekommen, ohne dabei eben jetzt großartig an Geschwindigkeit einzubüßen. Das sind so ein bisschen Folgen davon, wie er aufgewachsen ist. Das ist ein spezielles Talent kombiniert mit einer speziellen Erziehung. Und von daher, das ist etwas Außergewöhnliches. Und daher ist es natürlich nicht erstaunlich, dass Nadal nicht unbedingt häufig auf solche Spieler trifft. Und was Nadal normalerweise in die Knie zwingt, gerade auf Hardcourt, sind Spieler, die in der Lage sind, den Ball früh zu nehmen, ihn mit harten Winnern unterzubringen, Nadal so ein bisschen das Racket aus der Hand zu nehmen und natürlich gut aufschlagen. Gut aufschlagen haben wir schon abgehakt. Und was Djokovic eben mittlerweile macht, er muss gar nicht mehr so sehr auf diese Winner gehen. Er muss gar nicht zum Beispiel immer die Linie entlang gehen oder versuchen, mit der Vorhand einen Ball ganz tief unterzubringen, sondern er manövriert Nadal halt wirklich einfach. Und er kriegt extreme Winkel rein, wo Nadal dann natürlich ab und an mal einen Konter drin hat. Das haben wir heute auch ein paar Mal gesehen. Aber normalerweise einfach ist Djokovic in der Lage, entweder mit dieser Vorhand, dieser so ein bisschen loopigen Vorhand hinten in die Vorhandecke von Nadal den Court zu öffnen. Oder er kriegt einen spitzen Winkel in die Rückhand. Da kann Nadal zwar in der Theorie kontern, aber dann wartet Djokovic eben schon wieder darauf. Und so hat sich Djokovic heute 4-5 Spots auf dem Court ausgesucht und hat einfach immer und immer wieder dahingespielt. Und das waren Positionen, aus denen Nadal nicht unbedingt angreifen konnte, zumindest nicht in der Form, wie er es gerne gemacht hätte.
Nadal hätte einfach noch krasser die Topspins spielen müssen. Er hätte noch krasser die Grundlinie angreifen müssen. Er hätte noch krasser seinen Spin versuchen müssen durchzubringen. Aber da schadet ihm dann ja auch so ein bisschen der Hartplatz, weil gegenüber dem Sandplatz nimmt der Hartplatz diesen Spin nicht so an. Der Ball springt nicht so weit ab. Er treibt ihn nicht so weit raus. Er kann ihn nicht raustreiben qua dieser Beschaffenheit des Bodens. Ja, dann kommen halt viele Dinge zusammen. Und das ist dann so ein bisschen das perfekte Spiel dann auch für Novak Djokovic. Und ich gebe offen zu, ich habe Novak Djokovic so in dieser Form, in dieser Dominanz noch nicht gesehen. Und das war heute beeindruckend und da muss ich dann sagen, ja gut, da ziehe ich den Hut vor. Solche Leistungen sieht man dann halt auch ganz selten. Die Zuschauer hätten sich sicherlich ein spannenderes Spiel gewünscht. Sie haben heute, beim Baseball heißt es das perfekte Spiel, wenn ein Pitcher es schafft, die gegnerischen Spieler nicht auf die First Base zu lassen über das gesamte Spiel. Ja, das war vielleicht das perfekte Spiel heute.
Ist möglich. Er hat natürlich eine andere sehr perfekte Leistung gebracht. Er hat hier mal Federer sehr dominiert im Halbfinale. Es müsste 2016 gewesen sein. Sein Überjahr 2011, wo er Nadal so häufig hintereinander geschlagen hat. Da war es noch nicht so klar entschieden zwischen den beiden, was dort auf Hartplätzen passiert. Da war es auch so, dass Djokovic aus meinem Gefühl her die Rückhand etwas später genommen hat und sie dann eben versucht hat, einfach mit Wucht von oben nach unten zu spielen. Das muss er jetzt in dieser Form gar nicht mehr. Djokovic ist sicherlich etwas kompletter geworden, aber die Frage muss auch erlaubt sein, sind die Gegner einfach nicht mehr so gut, wie sie zu den Höchstzeiten der anderen Top 4 gewesen sind, also als Murray, Federer, Nadal auf allerhöchstem Niveau unterwegs waren. Keine Frage, Nadal kann das sicherlich noch mal erreichen, bei den anderen beiden müssen wir schauen. Und ja, eben, die Frage für mich ist, ist Djokovic einfach so gut wie immer und die anderen sind davon entfernt? Oder ist es, Djokovic ist besser geworden, die anderen sind ungefähr gleich geblieben? Weil das Spannende hier, du hattest den Retweet auch auf unserem Account at Chip and Charge gemacht, in den ersten Runden sah Djokovic hier gar nicht so gut aus, illustriert an der Anzahl der Unforced Errors. Aber seitdem hat er kaum noch Unforced Errors gemacht und hat einfach alles beherrscht und jeden beherrscht, ganz nach Belieben.
Er hat sie wirklich ganz beherrscht. Und wir haben nach dem Halbfinale gesagt, ja, vielleicht sind Rafael Nadal und Novak Djokovic dann nochmal eine Stufe höher als alle anderen. Und sie haben ja auch die Angriffe der Next Gen abgewehrt, wo wir dann noch sagen mussten, ja, sie sind halt noch nicht so weit. Aber vielleicht müssen wir dann auch konstatieren, Novak Djokovic ist dann noch die halbe Stufe über Rafael Nadal. Wir müssen natürlich aber auch über Rafael Nadals Leistung zu sprechen, weil das war heute nicht das perfekte Spiel von Rafael Nadal. Er hat nicht so gut gespielt wie sonst. Er hatte hier zwei hervorragende Wochen. Aber, und das sind jetzt zwei längere O-Töne und da bitten wir euch so ein bisschen um Geduld, Rafael Nadal hat es in der Pressekonferenz selber versucht zu erklären, woran es lag, dass er heute Novak Djokovic nicht Paroli bieten konnte. Da hören wir jetzt rein. Wie gesagt, es sind zwei etwas längere, aber sie lohnen sich, weil Rafael Nadal hier sehr explizit auf das Spiel Bezug nimmt.
When he's playing that way, I think I needed something else, you know, that I couldn't, I was not able to have that extra thing tonight, you know, being honest, no. So, yeah, it was unbelievable the way that he played, no doubt about that. But at the same time, it's true that probably physically, I was not able, you know, I played fantastic tennis during both weeks, it's true. But probably playing that well, I didn't suffer much during the both weeks. And, you know, 5 months without competing, having that big challenge in front of me, I needed something else. And that something else, probably today, I don't have it yet. You know, that's my feeling to compete at this super high level. You know, I think I was playing great during the both weeks in offensive positions. In defensive positions, you know, I practiced what I practiced. You know, I practiced well, very well, I think, but because of the things that happened to me in terms of surgery, then what happened in Abu Dhabi, I was not able to work that much the defensive game. You know, I worked a lot on the offensive game, but not that much in the defensive game. And to play against a player like him and playing the way that he played tonight, I needed that defensive game to finally have the chance to be offensive now, because when he was hitting, he stood out, maybe was difficult to beat him even if I was at my 100%, but probably will be a little bit more fight. We are 32, I'm 32 and a half. It's not the first meeting that we had, and it's not the first time that he beat me that way. The only thing that I say is, even if I was playing so well and I had a great 2 weeks, being honest, no, I am not, you know, I can't be sad. Will be not fair to be sad. I played against a player that today was better than me. That's no doubt about that. And and that's all. I have been lot of months without having the chance to practice, without having the chance to compete, and having two positive weeks. The only thing probably that I need is time and more matches that I need. You know, my feeling was I have been always in offensive position during 2 weeks, during six matches. Today, I know that will not happen. Of course, he played better than what probably he played during the rest of the tournament. Being honest, I saw him the tournament more or less, so probably he played the best match so far. I'm playing that well. It's so difficult for everybody, for anyone. It's so difficult when he plays that level. It's so difficult to fight for victories to him, against him. But if I am able to run 100% and to resist every ball, then you know you find ways, and the things that looks easy for him become a little bit more difficult when you have to do it one more time. And I was not able to push him to do it one more every time. That's my feeling, and what I need is time. I need work, and I need more weeks like this one. You know, that's all. I really, the only thing that I hope is to have the chance to keep practicing well and to have the chance to keep playing with healthy conditions like this. I believe that the level of tennis have been great, and probably the only thing that remained a little bit more to me was normally the best thing that I have. So it's something that I am not worried much. All I think is about time.
Rafael Nadal hat gesagt, ich bin noch nicht wieder in dieser Verfassung, dass ich immer noch den einen Ball mehr spielen kann, dass ich immer noch den einen Ball mehr erreichen kann, wie es mir auf Sand dann früher immer gelungen ist. Zudem hat er selber auch gesagt, 5 Monate lang hatte ich kein richtiges Match. Ich musste hier erstmal ankommen wieder, plus dann, er ist nicht gefordert worden. Das fand ich ganz interessant. Er hat nicht dieses eine Match gehabt hier bei diesen Australian Open, wo er kämpfen musste, wo er schon mal in dieser Situation war, dass er sich aus diesen Situationen wieder befreien musste. Und das fand ich ganz interessant. Und insgesamt fand ich die Pressekonferenz von Rafael Nadal sehr, sehr gut, weil er sehr erklärt hat, wie es zu dieser Niederlage kommen kann. Und er hat dann auch gesagt, ja, es gab schon häufiger Niederlagen und es gab auch schon häufiger Momente, wo Djokovic mich so besiegt hat. Ich kann nur darauf hoffen, dass die Gesundheit bleibt, dass ich weiterhin gesund bleibe und dass ich in Zukunft dann wieder so trainieren kann, dass ich dann auch mithalten kann.
Ja, und das passt jetzt natürlich, diese Pressekonferenz passt natürlich in seine Rede bei der Trophäenübergabe, denn die war ja auch durchaus lang und eloquent und erklärend und einordnend und hat uns ein bisschen den Kontext dieser Leistung, dieses Turniers gegeben, hat gesagt, dass er weiter hart dran arbeiten wird, dass er eben wieder zu alter Form zurückkommt. Und wir hatten in den letzten Tagen viel darüber gesprochen. Nadal hat so ein bisschen sein Spiel angepasst, seine Ballwechsel kürzer gehalten. Sie waren im Schnitt einen Schlag kürzer als die von Djokovic. Das ist über ein Turnier schon sehr viel. Er hat mehr Punkte über den ersten Aufschlag gemacht, hat eine Konzentration auf den ersten Aufschlag gelegt. Das war alles sehr dominant, aber es war wohl auch in der Annahme, dass er wusste, er kann keine Abwehrschlacht im Moment gegen jemand wie Djokovic gewinnen. Und es war dann eben auch niemand dabei, der ihn dazu hätte herausfordern können in den letzten Runden. Und vielleicht gibt es diese Spieler im Moment nicht, oder vielleicht hat er jetzt einfach ein bisschen Glück, nicht auf sie getroffen zu sein, oder kein Spieler konnte diese ganz besondere Leistung rausholen. Kann sein, dass wir dann über ein Aus in der dritten oder vierten Runde schon gesprochen hätten und dann hätte das alles besser gepasst und vielleicht war sein Leistungsniveau eben dort gar nicht angekommen, wo er ein Finalgegner auf Augenhöhe mit Djokovic war. Aber ich würde mir jetzt keine riesigen Sorgen um ihn machen. Ich denke, wir müssen mal ihm immer den Sand abwarten. Wie sieht es da um seine Beschaffenheit aus? Wie wohl fühlt er sich? Hat er sich da in Form gespielt? Hat er da dann im Endeffekt auch die Muscle Memory zurück? Also quasi das Gedächtnis seiner Muskeln, wo alles wieder völlig automatisiert abläuft. Wenn das wieder da ist auf dem Sand, dann muss man sich keine Sorgen machen. Wobei man nach der heutigen Leistung wahrscheinlich konstatieren kann, Djokovic ist, ja, ich denke mal, der Favorit im Moment auf die French Open.
Ja, im Moment, wenn er gesund bleibt, ist er auf jeden Fall der Favorit. Und er muss gesund bleiben und auch Rafael Nadal muss gesund bleiben. Was ich ganz schön fand, war, als Rafael Nadal darüber gesprochen hat, ja, Tsitsipas hat hier auch eine klare Niederlage bezogen, aber der ist noch nicht so häufig zerstört worden von Novak Djokovic. Ich bin schon häufiger zerstört worden von Djokovic und ich kann das auch ein bisschen einfacher nehmen. Und da wird Stefanos Tsitsipas auch noch hinkommen. Das fand ich ganz nett, wie Rafael Nadal das dann gesagt hat. Auf jeden Fall, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr hervorragende Leistung von Novak Djokovic. Rafael Nadal wird sich gar nicht so grämen müssen. Er hat leider dieses Level nicht erreicht, um Djokovic heute an solch einem Tag dann Paroli bieten zu können. Und ja, wir müssen sehen, was dann jetzt in der Zukunft passiert. Acapulco ist das nächste Turnier für Rafael Nadal. Man kann ja eigentlich nur hoffen, dass er gesund bleibt und dass er dann zum Beispiel in Indian Wales oder dann danach auf der Sandplatzsaison dann wirklich dieses Niveau bringen kann.
Ja, was man ihm vor allem wünscht, dass er natürlich eine korrekte Einschätzung seiner selbst parat hat. Dass er also weiß, wie viel er auf dem Hartplatz spielen sollte, dass er seine Gesundheit nicht in Gefahr bringt, dass er sich primär vielleicht auch auf das konzentriert, was er am besten kann. Und das ist Sandplatztennis. Und da ist er immer noch der dominante Spieler, auch wenn für mich Djokovic jetzt eben leichter Favorit bei den French Open ist. Und das wünscht man ihm, dass er da dann nicht angeschlagen ist, dass da aller Fokus drauf ist. Auch in Wimbledon sollte er eigentlich nach dem Auftritt im letzten Jahr eine Chance haben, also nicht zu viel spielen auf dem Hardcourt. Klar, Rafael Nadal braucht von mir nun wirklich keine Hinweise, aber man wünscht sich, dass er in den beiden Saisonteilen komplett fit ist, also Rasen und Sand.
Was haben wir jetzt von diesem Herrenturnier gelernt?
Puh, ja, es gibt einen besten Spieler der Welt. Ich glaube, wir mussten nicht zu viel reinlesen in die Niederlagen von Novak Djokovic bei den World Tour Finals in Paris, in Cincinnati gegen die drei Jungen. Die scheinen doch noch ein Stück von ihm entfernt zu sein, aber die drei Jungen haben oder sind dabei, das Feld hinter Djokovic und Nadal aufzumischen und gehören jetzt eben zu dieser Reihe, die, sagen wir mal, von Federer bis runter zu Medvedev geht. Das ist ungefähr wahrscheinlich mal ein Leistungsniveau und oben thront Djokovic und dahinter wartet Nadal. Ich denke, so hat sich das jetzt ein bisschen geordnet nach dem ersten Grand-Slam-Turnier, aber super viel Neues haben wir natürlich nicht gelernt.
Was ich gelernt habe aus diesem Herrenturnier ist, dass Novak Djokovic halt noch, wenn er fit ist, wenn er die Spiele hat, wenn er die Matchhärte hat, dass er einfach noch eine ganze Stufe drüber ist über allen anderen. Wir haben uns so begeistert gezeigt über alle anderen jungen Spieler. Du hast es gerade erwähnt, Karen Khachanov damals in Paris, dann auch Alexander Zverev in London, in Doha. Ich weiß noch, dass wir in unserer ersten Sendung darüber gesprochen hatten, dass Novak Djokovic in Doha gegen Roberto Bautista Agut verloren hat und wir uns hinterher gesagt haben, ja, nee, so richtig Sorgen müssen wir uns um Novak Djokovic nicht machen. Und da haben wir dann Recht behalten, beziehungsweise hat er uns dann Recht gegeben, Novak Djokovic. Er hat auf jeden Fall die Australian Open 2019 gewonnen. Wir haben noch ein anderes Spiel, beziehungsweise dann gleich unser Fazit.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.
Wir hatten auch heute noch ein Herrendoppel. Das Herrendoppel war eine sehr einseitige Geschichte. Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut, die letztes Jahr bei den ATP World Tour Finals denkbar knapp an Mike Bryan und Jack Sock gescheitert waren, haben den Titel geholt und haben nach den French Open 2018 dann innerhalb von einem Dreivierteljahr ihren zweiten Grand Slam geholt und haben ihren Karriere-Grand Slam auch jetzt inzwischen dann geholt. Und sie haben gegen Henry Kontinen und John Peers, die Sieger von 2017, mit 6:4 und 7:6 gewonnen. Das Spiel war heute quasi für jeden Ground Pass-Inhaber zugänglich. Trotzdem haben sich nicht viele Zuschauer dort verloren. Es fand schon um 15 Uhr statt. Da waren noch nicht viele Zuschauer auf der Anlage, aber Herbert und Mahut haben hier eine deutlich stärkere Leistung gezeigt als Quentin Pierce. Und Herbert und Mahut sind jetzt, glaube ich, auf Platz 3 und 4 der Weltrangliste hinter den Bryan-Brüdern und pushen sich so richtig Richtung Weltranglistenspitze.
Ja, vor allem, wir hatten ja vor ein paar Tagen darüber gesprochen. Herbert ist nicht so weit weg entfernt von einer relativen Spitzenposition im Einzel. Also da legt im Moment jemand sehr, sehr gute 12 Monate hin, die vielleicht noch ein bisschen besser werden könnten, wenn ihm jetzt ein paar Siege in der Halle zum Beispiel gelingen im Februar oder bei einem der Masters-Turniere mal richtig weit kommt. Also den Kontext darf man nicht vergessen, dass Herbert im Moment auch im Einzel die beste Phase seiner Karriere erlebt und im Doppel da weitermacht, wo er mal vor einigen Jahren begonnen hat, als ja sehr junger Spieler. Und das hebt ihn ja nun von vielen anderen ab, dass er jung ist und trotzdem noch ein Auge aufs Einzel legt und wahrscheinlich noch 12 bis 15 Jahre hat, in denen er Grand Slam-Titel zusammen sammeln kann. Er wird wahrscheinlich mal mit irgendwelchen Franzosen spielen, die im Moment 8, 9, 10 Jahre alt sind und hat auch mit denen vermutlich Chancen, irgendwann mal Grand Slam-Titel zu gewinnen.
Auf Platz 43 in der Einzelweltrangliste jetzt, ist auch ein Karrierehoch für ihn. Also Pierre-Hugues Herbert hat, wie gesagt, richtig gute 12 Monate hingelegt. Und das war der letzte Wettbewerb dann vor dem Herren-Einzel, der heute beendet worden ist, also auch das Herren-Doppel. Wir müssten jetzt dann nochmal sprechen, was uns dieses Turnier gegeben hat. Zieh mal ein Fazit, was für eine Schulnote wirst du geben?
Wir haben mittlerweile festgestellt, dass ich da weniger streng bin als du. Was uns fehlte, glaube ich, war eben das eine ganz große, erinnerungswürdige Match.
Nein.
Okay, dann sag's mir.
Federer Tsitsipas. Das war für mich das erinnerungswürdige Match plus die Damen-Matches plus der vierte Tag mit der Nachtveranstaltung da mit 4 Uhr Konter gegen Muguruza. So viele erinnerungswürdige Momente, Philipp.
Ja, aber du warst ja zum Beispiel auch relativ streng nach dem Federer-Tsitsipas-Match, dass wir hier keine Staffelübergabe und kein historisches Ereignis erlebt haben. Von daher, das dürfen wir dann vielleicht nicht vergessen. Ja. Und ich denke, die klare Niederlage von Tsitsipas hat uns vielleicht auch eine Ordnung gegeben, mit welchem Federer wir es hier zu tun hatten. Also ich weiß nicht, ob das ein historisch großes Match war. Ich würde dir zustimmen, zwischendrin war es extrem unterhaltsam, aber abseits des Damenfinals fehlt mir so ein bisschen das große Match. Aber das Schöne ist ja, dass du vielleicht diesmal die bessere Schulnote geben wirst. Ich bleib bei meiner Standardnote. Ich gebe häufig eine 2-. Denke, es war unterhaltsam, es war gut. Wir haben auf der Damenseite eine interessante, man kann vielleicht sogar sagen, Neuordnung erlebt, wo wir jetzt davon sprechen können, dass wir eine beste Spielerin der Welt haben, die jetzt erstmal die Favoritin ist bei den großen Events. Und das ist eine neue Entwicklung, eine spannende Neuentwicklung. Und bei den Herren ist halt alles so geblieben wie vorher. Wir hatten ein paar interessante Resultate, aber jetzt natürlich nicht den großen Umsturz oder so. Daher das Damenturnier etwas spannender als das Herrenturnier, ohne dass sich beide viel genommen haben. Also ich bleibe bei einer 2- und bin gespannt, ob du mich jetzt toppen wirst.
Ich hätte dich als Lehrer sehr gemocht. Du bist sehr gnädig, wie ich finde.
Ich gebe immer schön 2-.
Ja, genau. Da wäre meine Schulzeit.
Komm, nehmt sie alle mit.
Da, genau, wäre meine Schulzeit.
Was waren das damals? 8, 9 Punkte oder so, ne?
10 Punkte war die 2-.
Nee. 10 Punkte. Oh, das
nee, 9.
Fantastisch.
9. Nein, 10. 10 war es. 2-, 10. 2, 11, 2 plus, ja doch, 10 Punkte waren es. So. Auch egal, ich gebe diesem Turnier die Note 1. Allerdings nur aus dem Grunde, weil ich hier war und jede einzelne Sekunde wirklich genossen habe. Es waren 14 extrem anstrengende Tage. Es waren 16-Stunden-Tage, die ich hier hatte. Es kam auf Twitter vielleicht so ein bisschen eher rüber, als sei das ein bezahlter Urlaub gewesen. Dem war nicht so. Ich habe hier wirklich jeden Abend, also ich habe nur einen Abend diesen Laden hier vor 1 Uhr verlassen. Und ansonsten war ich hier von 10 Uhr morgens meistens bis abends um 1, 2 Uhr, das eine Mal bis 4 Uhr hier. Aber ich habe, wie gesagt, jede Sekunde genossen. Es war fantastisch. Es war fantastisch, die Matches vor Ort zu sehen. Es war fantastisch, dieses Leben mitzubekommen. Und die Australian Open sind, glaube ich, ohne alle 4 gesehen zu haben, das beste Grand-Slam-Turnier der Welt, weil die Anlagen so weitläufig sind, weil die Plätze so toll sind, weil natürlich auch das Wetter toll ist, weil man es als Europäer dem Winter entflieht. Das Herrenturnier hat nicht abgeliefert. Das war ab der zweiten Woche, muss man so sagen, langweilig, weil es nur noch ganz, ganz wenige wirklich aufregende Matches gab. Die Damen haben in diesem Jahr den Wettbewerb gewonnen, ganz klar. Und diesem Damenturnier und gerade auch der Damentour in den nächsten Jahren würde ich eine hervorragende Zukunft bescheinigen. Bei den Herren müssen wir halt sehen, wie lange Novak Djokovic dieses Niveau herstellen kann. Beim letzten Mal, als er den Nole Slam hatte, war so ein bisschen was von ihm abgefallen und er hat danach ein bisschen Probleme bekommen. Ob es das dieses Jahr wieder geben wird, wenn er zum Beispiel die French Open gewinnt, das wird abzuwarten sein, weil man muss sich auch als Spieler eines vom Schlage eines Novak Djokovic dann auch irgendwann mal die neuen Ziele suchen. Und ob es die dann noch so viele gibt, das ist dann wirklich das große oder das große Fragezeichen, was dahinter steckt. Ich persönlich, wie gesagt.
Aber ich glaube, es gibt eins, oder?
Ja, und Federer, das heißt, erreichen.
Und da Federer Slam-Rekord einkassieren.
Ja, Federer Slam-Rekord, das hat er eben auch schon in der Pressekonferenz gesagt. Er möchte diesen Rekord einstellen, er möchte den bekommen und mal gucken, wie lange er sich dafür motivieren kann. Wenn es vielleicht nach einem zweiten, nicht Kalender-Grand Slam, sondern nach einem zweiten persönlichen Grand Slam, dann ja weitergehen muss und sich da immer wieder zu motivieren, das ist ja die große Kunst. Und da bin ich gespannt. Und ich bin gespannt, ob die ganz Jungen den Abstand werden verkürzen können, weil das müssen sie. Und wenn wir eine interessante Herrentour in den nächsten Jahren haben wollen, müssen sie das in der Tat machen.
Aber man kann jetzt mal überlegen, er wird, sagen wir mal, er hat noch 2 auf diesem Niveau, dann nochmal 2 bis 3 Jahre auf einem etwas geringerem Niveau. Und er müsste in diesen 5 Jahren wahrscheinlich, sagen wir, im Idealfall holt Federer noch einen Titel, dann müsste er 5 bis 6 holen, um Federer einzukassieren. Es sei denn, Nadal überholt Federer auch noch. Und es erscheint im Moment durchaus möglich, dass er das schafft. Und ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass er den Rekord haben möchte. Denn, sind wir ehrlich, Djokovic ist wahrscheinlich der kompletteste Spieler aller Zeiten, aber der Beste ist, das überlässt sich anderen. Aber die Art und Weise, wie er spielt, da ist wohl nie jemand rangekommen auf der Herrenseite. Und er hat trotzdem die Liebe bekommen, die Nadal und Federer bekommen haben. Er war immer der kleine Stiefbruder. Und da bin ich mir sicher, dass er das gerne zum Ende der Karriere haben würde, um zu sagen, gut, die anderen beiden waren von mir aus beliebter. Ich war der beste Spieler und ich war der kompletteste Spieler aller Zeiten. Das kann ich mir vorstellen, dass ihn das antreiben wird die nächsten Jahre.
Das werden wir sehen in den nächsten Jahren. Unser letztes Daily Down Under ist dann jetzt auch beendet. Wir möchten uns als erstes mal beim Tennismagazin bedanken, weil die haben unsere Podcasts jedes Mal auf ihrer Seite gehabt und plus haben sie die Hefte gestiftet für unsere Verlosung. Wir hatten 14 lustige Tage mit euch dann auch auf Twitter und auf Facebook. Vielen Dank für die Interaktion, die wir dann die ganze Zeit hatten und Philipp, mir hat es großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Wäre gerne vor Ort gewesen.
Ja.
Hat dieses Mal nicht geklappt. So war es dann Wien, was ja auch sehr schön war. Du hast mir quasi erlaubt, dass ich etwas später aufgestanden bin, was für mich und meine Gesundheit und meine Laune, glaube ich, ganz gut war. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür. Und ich bin mir sicher, wir werden noch ein Grand Slam-Turnier zusammen erleben.
Ja.
Weil das haben wir noch nicht geschafft.
Das haben wir noch nicht geschafft. Nee, unser nächstes gemeinsames Turnier ist wahrscheinlich das in München. Aber da wird noch viel Wasser die Isar runterfließen, beziehungsweise dann den Rhein oder welche Flüsse dann auch immer. Welcher Fluss fließt durch Wien?
Die Donau, würde ich mal behaupten, oder? So.
Ja, genau. Auf jeden Fall war es das jetzt für uns heute. Ich mache mich morgen wieder auf den Weg nach Deutschland. Nächste Woche gibt es dann die erste reguläre Sendung, weil Tennis wird jetzt nicht aufhören bis November. Wir haben schon wieder das WTA-Turnier in Moskau, was vorhin gerade sein Main Draw dann bekannt gegeben hat. Und wir werden den Davis Cup nächste Woche haben. Also wir werden wieder ganz, ganz viele Themen haben dann in unserer regulären Sendung. Falls euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns. Und da sind wir vielleicht sogar ein bisschen drauf angewiesen, auf Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und die Mundpropaganda. Wenn euch das gefällt, was wir machen, empfehlt uns weiter an Leute, die sich für Tennis interessieren. Das würde uns am meisten bringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100.
Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.